Herzlich willkommen bei unserem Podcast Themen unserer Zeit. Mein Name ist Jannik und ich bin Geograf und Geoinformatiker.
Und mein Name ist Nico und ich bin Physiker und Softwareentwickler.
In jeder Folge stellen wir uns gegenseitig ein Thema vor.
Und der jeweils andere weiß nicht, worum es geht.
Hi Nico.
Hallo Jannik. Ich bin gespannt, worum es heute geht.
Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge. Diesmal bin ich dran. Und du weißt noch nicht, worum es geht, die Hörerinnen und Hörer aber vielleicht schon, wenn sie den Titel nämlich schon gelesen haben, ne?
Stimmt.
Ja, ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, was wieder mal, wie fast alle Themen, die wir hier behandeln, natürlich sehr komplex ist. Es ist ein historisches Thema und das ist ja so ein bisschen auch mein Steckenpferd. So ein historisches Thema auch zu machen. Da interessiere ich mich eigentlich schon fast schon immer für. Es ist aber auch aktuell. Es ist gesellschaftlich, ethisch und tatsächlich relativ wichtig, wenn man das sagen kann. Also es ist auf jeden Fall ein cooles Thema. Das wollte ich schon eigentlich lange machen.
Jetzt spann mich mal nicht so lange auf die Folter. Worum geht's?
Ich fand dich noch ein bisschen länger auf die Folter, weil ich jetzt mit einer Anekdote mal anfangen wollte wieder. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Ich war in der Oberstufe, war ich ja auf einer anderen Schule als du. Und da habe ich unter anderem meinen Führerschein gemacht und da hat sich rausgestellt, Mist, ich brauche ja eine Brille. So. Dann habe ich eine Brille bekommen, also war keine große Sehstärke. Und dann bin ich damit in die Schule gekommen und einer meiner Mitschüler hat gesagt, du hast jetzt auch eine Brille. Übrigens, immer mehr Leute brauchen ja eine Brille in der Gesellschaft. Früher war das ja nicht so, dass das so viele waren, die eine Brille brauchten. Das hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass diese Kurzsichtigkeit oder Weitsichtigkeit vererbt wird. Und in 200, 300 Jahren haben alle eine Brille. Und auch andere negative Merkmale werden ja weiter vererbt und dann sind wir alle nur noch Krüppel, weil jeder kann sich ja heutzutage vermehren und es gibt ja keine natürliche Auslese mehr.
Spannend.
Das war so das, was ich gesagt bekommen habe. Und da wusste ich ja auch gar nicht, wie ich da jetzt reagieren soll und habe das irgendwie erstmal so hingenommen in der Situation damals. Aber das ist mir irgendwie im Kopf geblieben bis heute, diese Situation. Ich dachte mir so, hey, das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich total rassistisch und falsch und irgendwie alles nicht gut an. So menschenverachtend. Und
sagen wir sozialdarwinistisch.
Richtig, wir werden heute nicht über den Sozialdarwinismus reden, aber was ganz Verwandtes mit dem Sozialdarwinismus, nämlich über das Thema der Eugenik. Hast du davon schon mal was gehört, von dem Namen?
Ja, tatsächlich schon. Und tatsächlich ist das ja auch so ein bisschen verwandt mit dem Thema, was ich das letzte Mal gemacht habe. Also das überschneidet sich stellenweise so ein bisschen.
Ja, da gibt es auch den ein oder anderen Querverweis sicherlich.
Ja, also tatsächlich war das bei mir genauso wie bei dir. Also ich habe auch habe dann irgendwann den Führerschein gemacht und ich wusste schon vorher, dass ich so eine gewisse Fehlsichtigkeit habe. Aber bis dahin bin ich halt gut ohne Brille ausgekommen und dann haben sie mir gesagt, zum Autofahren brauchst du eine Brille und jetzt habe ich eine Brille, die ich aber nur zum Autofahren trage.
Ich trage meine eigentlich die ganze Zeit, außer wenn ich, also vorm Schlafen gehen ziehe ich sie aus natürlich.
Ja. Sehr beruhigend.
Die Definition oder sagen wir mal die Übersetzung von Eugenik ist ursprünglich eigentlich gutes Geschlecht. Eu ist ja gut auf Griechisch und oder edel geboren. Und das ist im Prinzip der Versuch, erwünschte männliche Eigenschaften oder Merkmale über die Steuerung der Reproduktion zu vermehren und weniger gewünschte Eigenschaften oder Merkmale von Menschen zu vermindern. Das Ziel ist die Verbesserung der Erbanlagen der Menschen, der Gesellschaft und die Optimierung der Gesellschaft. Menschliche Fähigkeiten sollen in dem Rahmen der Natur, die dem Menschen gegeben ist, maximiert werden. Quasi der perfekte Mensch soll erschaffen werden durch diese Maßnahmen. Das ist die Eugenik. Ich komme dann auch noch so ein bisschen gleich drauf, was jetzt der Unterschied zu Sozialdarwinismus ist. Das hängt aber auch miteinander zusammen, weil diese Eugenik ist auch in der Zeit entstanden, als der Sozialdarwinismus entstanden ist, nämlich eigentlich auch als Reaktion auf die Evolutionstheorie von Charles Darwin. Da ist das aufgekommen. Mhm. Und das hat tatsächlich, witziger Fact, der Cousin von Darwin erfunden, diesen Begriff, und quasi begründet. hieß Francis Galton. Ich werde in der Folge aber wenig Namen oder so gut wie keine Namen versuchen zu nennen, die wichtig sind. Oder sagen wir mal, es gibt da sehr viele Leute in dem Zusammenhang, aber mir geht es eigentlich nur um die Sache und nicht so um die Namen. Also, ja. Aber der Name ist entscheidend, weil der die Idee hatte, dass man das Eugenik nennen könnte und dass man die Gesellschaft optimieren könnte. Da hat er auch schon viele Vorschläge damals gemacht. Das war so 1870 hat er das quasi geprägt, obwohl es vorher auch schon Ideen gab. Also es ist jetzt nicht aus dem Nichts entstanden. Schon in der Antike gab es dazu Ideen, wie man die optimieren könnte, die Gesellschaft. Und dann auch im Mittelalter gab es dazu Ideen. Er hat das dann aber quasi auf eine neue Grundlage gestellt, auf Basis der Evolutionstheorie, die ja dann quasi aufgekommen ist, hat er das noch mal ganz quasi auf ein stabiles Fundament gesetzt, damals in Anführungszeichen natürlich stabil, auf Darwins Evolutionstheorie. Und hat
wann
davon
war
abgelacht.
Das nochmal genau mit der Evolutionstheorie?
Ich glaube, das war 10 Jahre vorher oder so, also 1860 ungefähr. Und das kam dann kurz danach auf. Und da hat er das übertragen, das, was er gelesen hat. Da hat er nämlich das von seinem Cousin gelesen, The Origin of Species, das Buch. Und da stand drin, wie sich gewisse Eigenschaften bei der Züchtung von Nutztieren entwickeln, zum Beispiel Hunde, dass gewisse Hunderassen zum Beispiel gut hüten können und andere Hunderassen zum Beispiel ganz kuschelig sind. Und diese Züchtungsverhalten, da gibt es ein ganzes Kapitel in diesem Origin of Species drüber, das hat ihn besonders beeindruckt und er dachte, ja, gut, wir können ja Hunde züchten, aber wir könnten das eigentlich auch mal mit menschlichen Eigenschaften machen. Ja? Und hat das quasi übertragen, gesagt, ja, ich will jetzt intelligente Menschen züchten. Und wie kriege ich das hin? Ich kann ja auch meinen Hund so ein bisschen in die, also es wurden ja Hunderassen über die Jahrtausende so gezüchtet. Das muss ja bei Menschen auch gehen. Zum Beispiel,
kann man machen, muss man aber nicht.
Ja, das Problem ist, dass man es nicht machen kann. Das ist halt auch wie. Das ist halt auch ein bisschen schwierig, auch in der Umsetzung. Da kommen wir später drauf. Aber das war so die Idee. Und das Ganze hat dann noch an Fahrt gewonnen, weil du kennst ja den Herrn Gregor Mendel vielleicht noch aus dem Biounterricht.
Ja.
Der war auch 1860 oder so unterwegs mit seinen Erbsen, die er gezüchtet hat. Aber das hat keiner gelesen, was der gemacht hat. Und das wurde dann irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1898 natürlich, wiederentdeckt. Und dann hat man das irgendwie verknüpft. Weil dann gab es ja schon diese Eugenik. Und hat man überlegt, ja, man könnte jetzt aber auch diese rezessiven und dominanten Merkmale, die muss es ja auch bei Menschen geben. Und dann konnte man das dann auch teilweise bei einigen wenigen Eigenschaften sehen, zum Beispiel bei der Augenfarbe oder bei der Haarfarbe oder sonst was. Und hat das dann
übertragen. So monogenetische Sachen halt, ne?
Wie bitte?
Oder ja, so Sachen, die über wenige Gene oder monogenetisch sind. Da kann man
ja, genau. Da hat man gesagt, okay, das ist ja jetzt quasi auch ein wissenschaftlicher Beweis und das war schon von Anfang an das Ziel so der Eugenik, dass man das Ganze auf Wissenschaftlichkeit basiert und versucht zu begründen. Also man hat dem Ganzen so einen Anstrich einer Wissenschaft verpasst und das passte auch gut in die Zeit. Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, da gab es so eine krasse Wissenschaftsexplosion, einen Fortschrittsglauben, da gab es viele Erkenntnisse in allen möglichen Naturwissenschaften und dann waren alle sehr so, also die Religion war damals so, wir können alles erklären irgendwann mit der Wissenschaft. Und dann hat man auch versucht, eben diese Eugenik zu erklären mit Statistiken und mit Auswertungen von Intelligenzen. Und da komme ich dann auch später noch zu. Also man hat sozusagen das versucht, als Wissenschaft zu etablieren. Und das hat dann auch in der Wissenschaft Anklang gefunden, diese Idee. Also nochmal zurück, die Idee war ja, dass man menschliche Eigenschaften fördern könnte durch gezielte Steuerung der Fortpflanzung oder andere Eigenschaften vermindern könnte.
Ja.
Ja, und Voraussetzung ist natürlich, das hat der Galton auch schon gecheckt, dass diese Eigenschaften stärker sind als die Umwelt. Es gibt ja diese Debatte Nature versus Nurture, also die Umwelt gegen die Gene so ungefähr, was hat welchen Einfluss auf den Menschen? Und da hat er schon vorausgesetzt, hat das auch schon verstanden, dass die Erbanlagen sich durchsetzen müssten. Das wäre, war seine Interpretation. Am Ende kommt es auf die Erbanlagen an und die Umwelt kann da jetzt nicht mehr so viel machen. Das hat auch gut in die Zeit gepasst, weil man damit auch viel begründen konnte mit den Erbanlagen. Und nicht mit, also man hatte ja eine schwierige sozialpolitische Situation, die soziale Frage, riesige Unterschichten. Und da war es einfach zu sagen, das sind jetzt nicht die Umstände, weil die jetzt halt kein Geld haben und kein Essen haben, sondern, oder weil die halt schlecht gebildet sind, sondern das ist, weil die halt schlechte Erbanlagen haben.
Und, das ist halt wirklich einfacher, ne?
Ja, und dann, das ist natürlich auch aus der Position der Eliten heraus auch. Also die Leute, die es quasi nicht betrifft, die nicht arm sind, die haben dann sich eine Erklärung gemacht, dass sie nichts an ihrem eigenen politischen Denken und Verhalten ändern müssen, sondern halt sich das so erklären können, dass die Leute, die es betrifft, das ist sowieso ein Problem von der Eugenik, dass eigentlich die Leute, die es beschließen oder die die Eugenik fordern, nie die sind, auf die es angewendet wird. Das ist ein bisschen perfide, weil die fordern quasi Maßnahmen für Leute, die es, also für, nicht für sich selber. Und das war dann auch schon so, dass in den akademischen Kreisen und in politischen Strömungen sich das etabliert hat als Mainstream. Die Akademiker haben dann gesagt, wir müssen hier mit dieser riesigen Unterschicht umgehen und da Maßnahmen ergreifen, dass die sich nicht so sehr vermehren. Und die Leute, die sich vermehren sollen, sind wir ja. Wir sind hier die intelligente Oberschicht und wir sollen uns bitte mehr vermehren, damit wir nicht verdummen als Gesellschaft. Da komme ich dann auch noch zu. Diese Idee geht dann auch mit rein. Da kommt dann auch viel Rassismus mit rein. Das ist halt...
Das zieht sich doch auch bis heute durch. Also ich kann da nur an Deutschland schafft sich ab von Tilo Sarrazin erinnern.
Da hast du einen Punkt,
ja,
da komme ich nämlich später auch noch drauf.
Ja, wo aber, ja dann auch nochmal darauf.
Also ich wollte jetzt vom Vorgehen her erstmal mit so ein bisschen historischen Überblick anfangen und dann gucken, was heute davon übrig ist. Aber du hast es schon erwähnt und das kommt vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer direkt in den Kopf. Da gibt es ja heutzutage durchaus noch an Klänge, die so ähnlich sind wie damals. Historisch gesehen ist es dann so, dass die politischen Strömungen Anfang des 20. Jahrhunderts das als Mainstream-Diskussion übernehmen. Das heißt, es ist bei denen so präsent wie bei uns heute die Migrationsdebatte. Also super präsent in der Politik und in allen Ländern der Welt, ähnlich wie die Migrationsdebatte. Insbesondere in den USA ist das ein Riesenthema damals, aber auch Deutschland, Japan, Schweden, Kanada, Italien, die haben alle diese Diskussionen über Eugenik und unzählige andere Länder. Und das wird auch in Lehrstühlen an Universitäten gelehrt. Es gibt Befürworter in allen politischen Parteien davon. Also es ist jetzt keine genuin rechte Idee zunächst, sondern das gibt auch in kommunistischen Strömungen, in der SPD, in allen Richtungen gibt, das hat erstmal nichts von rechts oder links gehabt, sondern erstmal, wir wollen den Volkskörper in dem Sinne optimieren. Ja, das war jetzt so das, was die Leute damals gefordert haben durch diese Maßnahmen. Da komme ich jetzt so drauf, was das gleich für Maßnahmen sind. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das total durchdrungen war, die Gesellschaft von dem Thema. Heute kennt das kaum jemand noch, aber damals ist das quasi absolutes Mainstream-Thema gewesen. In der Kirche wurde das auch diskutiert. Es gibt einen großen Einfluss von so Gesellschaften, sogenannten Lobbyverbänden, würde man jetzt heutzutage sagen. Früher hießen die Gesellschaften, die haben die auf die Politik eingewirkt. Es wurden wissenschaftliche Institute gegründet, also unter dem Vorwand, wissenschaftlich zu sein. Wir kommen auch noch drauf, warum Eugenik nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Und es gibt auch so, darüber kam ich dann auch so ein bisschen aufs Thema, es gibt auch so Geheimgesellschaften wie die Skull and Bones, das ist in den USA eine Geheimgesellschaft, die das in die Politik gebracht haben. Also das war deren Ideologie und die haben das dann, weil sie sehr einflussreich waren in den politischen Kreisen, haben das dann da verbreitet, sodass sozusagen da auch dann Politiker Maßnahmen ergriffen haben. Berühmte Anhänger sind, jetzt kommen doch ein paar Namen, weil in der Zeit gab es doch einige berühmte Erfinder, wie zum Beispiel Alexander Graham Bell, der hat das Telefon erfunden. Der war auch Fan von dieser Idee, dass man eben die Gesellschaft optimieren kann durch Eingriffe in die Reproduktion. Winston Churchill zum Beispiel, aber auch Theodore Roosevelt, also große Staatsmänner, die auch im Zweiten Weltkrieg dann noch eine Rolle gespielt haben. Aber auch der sogenannte Julian Huxley, den kannte ich vorher auch nicht. Das ist der Gründer von WWF, also dem Natur- und Tierschutzverein. Und der ist auch erster Generaldirektor der UNESCO geworden. Man kennt die UNESCO ja auch heute noch. Aber auch Nobelpreisträger und viele Wissenschaftler, die das verfolgt haben. Und das Ganze basiert jetzt, komme ich dann nochmal zurück auf den Sozialdarwinismus, basiert dann auf diesem sogenannten Degenerationskonzept. Das bedeutet, dass vermeintlich höherwertige Menschen geringere Vermehrungsraten haben als angeblich geringerwertige Menschen. Und dadurch ergibt sich im Prinzip diese böse Zukunftsvision, dass die Gesellschaft an sich erodiert, degeneriert und schlechter wird, dadurch, dass sich die unteren sozialen Schichten stärker vermehren, die aber mit ihren Anlagen, mit ihren Erbanlagen die Gesellschaft an sich oder den Menschen, die Menschen individuell schlechter machen. Ja, und dieses Degenerationskonzept beinhaltete auch, dass man sozialstaatliche Maßnahmen am besten nicht ergreifen sollte, weil die natürliche Auslese verhindern. Da kommt wieder der Darwin rein. Wenn ich den Leuten Bürgergeld heutzutage zum Beispiel gebe, dann können die sich ja wohlfühlen und dann können die sich auch vermehren und dann vermehren sich vielleicht mehr, als
wenn sie kriegen sie auch noch Kindergeld.
Als wenn ich denen keine sozialstaatlichen Maßnahmen geben würde. Und das führt zu Erosion und zur Schwächung der gesellschaftlichen Gesundheit. So hat man das damals gedacht. Ja, und die natürliche Selektion wird ausgesetzt. Das wirkt sich natürlich negativ aus auf den Genpool der Menschen. Angebliches Gegenbeispiel war damals Sparta. Da wurde davon ausgegangen, ja, in Sparta hat man die Kinder, die schwach waren, die nicht richtig bei Kräften waren, schon irgendwo die Klippe runtergeschubst. Und die sind dann alle umgebracht worden, damit man nur die stärksten und fähigsten Staatsmänner und Krieger hatte und die perfekte Gesellschaft sich bauen konnte. Das war so das Ideal. Und wenn man das nicht tut, dann degeneriert die Bevölkerung. Ne? Und das muss man auf jeden Fall bekämpfen. Das ist so dieses Degenerationskonzept, was sehr, sehr dahinter steckt, auch hinter dieser Eugenik. Weil wenn man jetzt nichts tut, also sonst bräuchte man die Eugenik ja nicht.
Ja,
wenn man nichts tut, dann wird alles schlechter, so vom Genpool her. Das war so die Annahme. Ja. Und da kommt dann auch die sozialdarwinistische Idee mit rein. Die Sozialdarwinismus sagt ja im Prinzip, dass die biologische Selektion vollständig auch auf soziale, ökonomische oder moralische Verhältnisse anwendbar ist. Und daher muss es zum Kampf der Gesellschaften kommen, zum Kampf der damals, wurde das so gesagt, der Rassen. Ja, der Sozialdarwinismus guckt quasi auf die Gesellschaft an sich und sagt, das funktioniert hier, Survival of the Fittest, die beste Gesellschaft, die beste Rasse setzt sich durch. Und die Eugenik ist im Prinzip, die guckt auf das Individuum. Ja, die guckt, das beste Individuum zu fördern. Das ist im Prinzip so zwei Seiten derselben Medaille. Also die hängen schon eng miteinander zusammen.
Ja klar, weil man will ja dann als eigene Rasse den Kampf gewinnen und dafür muss man die eigene Rasse optimieren.
Genau.
Rasse in Anführungszeichen.
Genau, aber interessant ist, dieses Rassenkonzept, das ist nicht zwangsläufig mit der Eugenik verknüpft, das gibt es ja wie gesagt auch in anderen Parteien, aber es geht da auch um gesellschaftliche Optimierung, aber die wird oft mit Rassen verknüpft dann später in dem Verlauf der Geschichte, dass man sagt, okay, es gibt hier Unterschiede in den verschiedenen Hautfarben oder den verschiedenen Physiognomien, also wie die Leute aussehen, das hat einen Einfluss und das sollte man auf jeden Fall fördern und einige von diesen Leuten, zum Beispiel weiße Nordeuropäer, sind auf jeden Fall besser veranlagt als Dunkelhäutige oder so. Das kommt dann mit rein in der Geschichte. Und man weiß ja, wo das dann auch schon drauf hinausläuft. Heute ist aber bewiesen, die Rasse ist ein soziales Konstrukt, das keine biologische Grundlage hat. Das ist heute klar. Also wer was anderes behauptet, widerspricht dem wissenschaftlichen Kenntnisstand. Das hält trotzdem viele nicht davon ab, das zu behaupten, auch heute noch. Dass es quasi biologische Grundlagen für Rassen gibt, ist, glaube ich, bei einigen Menschen in der Gesellschaft immer noch so, obwohl man jetzt mehr als 100 Jahre eigentlich weiß, dass es nicht so ist. Oder spätestens seit der Entwicklung der Genetik weiß, die Unterschiede innerhalb einer Rasse, sogenannten Rasse, sind größer als zwischen den Rassen. Also man kann keine Grenzen ziehen in den verschiedenen Genprofilen der Leute und die eindeutig in Rassen gliedern. Das geht einfach nicht. Also keine Grundlage dafür. Ja, also das ist so ein bisschen die Eugenik. Ist das auch jetzt so ein bisschen klar geworden für dich, was das so war damals? Also so dieser Fortschrittsglaube und dann diese Übertragung dieser Evolution auf die Gesellschaft und dieser Wunsch der Bessergestellten, die Gesellschaft zu optimieren, indem man sozusagen die Schwächergestellten bremst. Ist das so klar geworden?
Ja, für dich? Das ist soweit klar geworden. Jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, was genau dort für Maßnahmen diskutiert wurden und vielleicht sogar durchgeführt wurden.
Ja, ich hatte das jetzt ein bisschen anders tatsächlich gegliedert, aber ich springe jetzt mal zu den Maßnahmen. Dann kommen wir später noch auf einen anderen Punkt. Und zwar gibt es da so ein bisschen die Unterscheidung zunächst mal in positive Eugenik und negative Eugenik. Das ist ein bisschen arbiträr, also ein bisschen künstlich, diese Unterscheidung, die eigentlich keinen Sinn macht, weil positive Eugenik bedeutet, dass man die Leute, die besseren Merkmale haben, die zum Beispiel groß, schlank, blauäugig, hellhäutig sind, dass man die fördert. Das ist positiv. Mhm. Also man sagt, hier, ihr kriegt ihr mal viele Kinder, sucht euch einen Partner, der sehr, sehr gute genetische Voraussetzungen erfüllt und mit dem ganz viele Kinder. Und dann kriegt ihr ganz viel Geld vom Staat. Wenn ihr pro Kind kriegt ihr dann viel mehr Geld als andere. Und dann gibt es negative Maßnahmen, die sagen, die Leute, die minderwertig sind, die sollen mal bitte nicht so viele Kinder kriegen. Also die Leute, die irgendwie eine psychische oder körperliche Behinderung haben. Oder die vielleicht nicht ganz so aussehen wie der Standard der Menschen dort in dem Land. Die sollen mal bitte sozusagen dann Einschränkungen erfahren, um was die Fortpflanzung angeht. Und eigentlich ist es auch dasselbe. Also es führt weiterhin, beides führt dazu, dass es Unterschiede gemacht werden und dass es Leute gibt, die bevorzugt werden und Leute gibt, die benachteiligt werden. Insofern diese positive, negative Eugenik, man kann sich das ganz gut herleiten und was natürlich historisch passiert ist. Man hat erstmal kleine Brötchen gebacken, auch was die Lobbyverbände, was die Politiker angeht, hat erstmal die, sag ich mal, nicht so starken Maßnahmen umgesetzt und mit der Zeit wurde das dann immer krasser und radikaler. Also angefangen hat das dann mit zum Beispiel Gesundheitszertifikaten. Da wurde dir dann bescheinigt, dass du top in Schuss bist und damit konntest du dann irgendwelche Boni kassieren. Das war sozusagen ein bisschen teilweise der Anfang. Oder man hat die Leute, die keine Kinder gehabt haben, aber gewisse Voraussetzungen erfüllt haben, bestraft, dass man denen sagen irgendwie Geld entzogen hat gesellschaftlich. Heiratsverbote gab es dann auch für Leute, die die behindert waren oder die halt eingeschränkt waren. Da hat man gesagt, okay, ihr Leute, ihr seid, damals hieß es noch, das war damals so ein offizieller Begriff, heutzutage ist das schon längst überholt, Schwachsinnige. Diese Schwachsinnigen, die hat man dann dazu bewegen wollen, sich freiwillig zu sterilisieren. Das heißt, hat gesagt, okay, wenn ihr jetzt unfruchtbar werdet, dann schützt ihr ja die Gesellschaft, indem ihr nicht weiterhin Schwachsinnige produziert und dann kriegt ihr Geld. Ne? Oder man hat ja
in den Rand Ländern? Der
Gesellschaft gedacht.
In welchen Ländern?
Ja, da komme ich auch noch zu. Oder man hat gesagt, man ganz, ganz einfach, wir begrenzen die Einwanderung, weil diese Leute, die einwandern, unseren Genpool dreckig verschmutzen. Damals hat man das dann so gesagt und das ist vielleicht auch gar nicht so weit weg von heute. Und
Aber
sagt, ja,
eigentlich ist
nee,
es
diese.
umgekehrt. Eigentlich ist es ja umgekehrt.
Ja, aber diese tollen Eigenschaften, die man im Land hat, will man ja nicht verlieren, in deren Augen. Durch diese Eigenschaft, die man nicht haben will, durch die bösen Ausländer, die ganz schlechte Eigenschaften haben und die mitnehmen.
Ja.
Und in dem Zuge hat man dann auch tatsächlich den IQ-Test erfunden. Das waren
Ach,
Eugeniker.
okay. Sehr interessant.
Das war ein Instrument zur Ausgrenzung von Leuten, die nicht der gesellschaftlichen Gesundheit dienen sollten. Und da wurde dann die sogenannte Intelligenz gemessen, die man dann erstmal definieren musste. Die ist ja eigentlich schwer zu definieren, so gut wie gar nicht zu definieren. Und je nach Gesellschaft oder Kultur auch anders zu definieren. Und die Hersteller in dieser Intelligenztest in den USA ist das dann aufgekommen. Die haben natürlich geguckt, was macht den US-Bürger denn intelligent? Was kann denn der US-Bürger? Der US-Bürger kann 5 Sorten, keine Ahnung, Holz auseinanderhalten und ganz viel Wurst und was noch typisch ist und 3, 4 Waffen. Also jetzt mal übertrieben gesagt,
Ja,
aber
ja.
man hat sich auf die Fähigkeiten der US-Amerikaner bezogen und hat diese IQ-Tests dafür ausgelegt. Und dadurch kam ein krasser Bias rein. Das heißt, die Leute, die eben als Immigranten reinkamen, denen wurde dieser Test vorgelegt und die hatten einfach viel schlechtere Chancen von vornherein, weil die nicht in dieser Gesellschaft aufgewachsen waren. Damit hat man die bewusst stigmatisiert und sogar als schwachsinnig deklassiert und diffamiert und dann hatten die diesen offiziellen Status. Wenn die diesen IQ nicht erreicht haben, teilweise auch Sprachbarrieren, die konnten die Wörter gar nicht lesen von den Tests, da hat man gesagt, ja, du hast halt nicht bestanden, du hast hier nur 60 IQ-Punkte, damit bist du schwachsinnig und wir dürfen dich jetzt später dann negative Eugenik zwangssterilisieren. Und das war dann so ein bisschen die Hauptmaßnahme, die viele Länder gemacht haben. Zwangssterilisation. Und da dachte ich mir, boah, krass, dass das damals so gang und gäbe war. Und mit damals meine ich gar nicht so lange her, weil in den USA, die Vorreiter waren, die waren die ersten und auch eine der krassesten Länder, was diese Zwangssterilisation anging, wurden 60.000 Menschen zwischen 1907, da hat das angefangen, die waren eine der ersten Länder, wie gesagt, USA 1907, bis 1979 zwangssterilisiert.
Ach, krass.
Ja, und in Schweden, da denkt man, ja gut, Schweden, alle super coole Gesellschaft da oben, bis 1965 wurden 60.000 Leute zwangssterilisiert in Schweden.
Aber die hatten ja sicherlich, also in den USA und in Schweden, auch unterschiedliche Kriterien dafür, oder?
Ja,
Also
also
natürlich ändert das nichts da an der daran, dass das trotzdem blöd ist und dass das trotzdem nicht richtig ist und dass die Kriterien sowieso immer willkürlich sein müssen.
ja.
Aber natürlich sind da wahrscheinlich andere Standards zugrunde
Ja,
gelegt, ne?
historisch gesehen ging es da auch in Schweden, das war eine sozialdemokratische Regierung, darum, dass man auch Schwachsinnige in dem Sinne möglichst ausrottet. Das war damals so auch die Maßgabe unter der schwedischen Politik, dass man sagt, die Leute, die psychische Krankheiten haben, die so Schizophrenie oder sonst irgendwelche schlimmen Wahnvorstellungen hatten, dass man die zwangssterilisiert. Das war bis 1965 in Schweden auch so. Ja, und das waren nicht die einzigen Länder. Also es gab sehr, sehr, sehr viele Länder, unter anderem auch, also Deutschland am Anfang tatsächlich nicht. Also die christlich oder katholisch geprägten Länder haben es am Anfang nicht gemacht. Dafür hat Deutschland später zur Zeit des Dritten Reichs sozusagen so ein bisschen, wie soll ich sagen, das Schlimmste gemacht, was man hätte machen können in der Richtung.
Ja.
Aber es gab durchaus auch Zwangssterilisierungen in Kanada, Italien, Argentinien, Kuba, Polen, Island, Dänemark, Norwegen, Finnland, Estland, Schweiz, Indien, Sowjetunion und Mexiko. Das war also, sage ich mal, eine politische
Ziemlich weit
Strömung oder
verbreitet.
politische weit verbreitete Maßnahme. Im Ersten Weltkrieg in Deutschland hat man tatsächlich auch eugenische Maßnahmen ergriffen. Auch mit der Begründung, wir haben eine Notsituation. Im Ersten Weltkrieg gab es einen kalten Winter unter anderem oder sehr viele kalte Winter mit Mangelernährung von der Bevölkerung. Und dann hat man willentlich in Kauf genommen oder bewusst die Leute, die als nicht intelligent galten, die hat man dann zuerst sterben lassen und an Unterernährung und Erfrieren sterben lassen und hat bewusst die priorisiert, die gesund waren in der Bevölkerung. Das war im Ersten Weltkrieg sozusagen auch so eine indirekte eugenische Maßnahme. Es sind 140.000 Altersdemente und psychisch Kranke gestorben an Unterernährung oder Erfrieren in Deutschland.
Eieiei.
In Deutschland hat sich dann diese Gedankengut dieser Eugenik verbreitet, sodass auch Adolf Hitler großer Fan wurde von den Ärzten aus aller Welt. Das waren Ärzte aus der Schweiz, die das verbreitet haben, aus Österreich, aus Deutschland, aus den USA. Und der hat es tatsächlich gelesen in seinen jungen Jahren und fand, das hat Sinn gemacht. Und dann hat er das in seinem Buch Mein Kampf auch mehr oder weniger gefordert, dass man diese Leute daran hindern müsste, sozusagen, also erstmal daran hindern müsste, Kinder zu kriegen. Und dann hat er später das auch noch anders gemacht. Also in Deutschland als das Dritte Reich quasi, dass die Nazis und Hitler an die Macht kamen, da wurden zunächst Gesetze erlassen, die auf diese Sterilisation aus waren. Da wurden 400.000 Leute zwangssterilisiert. Das ist nochmal viermal so viel wie in den USA. Also fast alle, die irgendwie als, das wurde auch arbiträr, sozusagen auch willkürlich entschieden, wer jetzt dazu galt. Also es war jetzt nicht offensichtlich die, die taub waren oder die, die stumm waren oder die, die ein Bein weniger hatten oder die einen verkümmerten Arm hatten, sondern es war einfach zufällig, was gerade als Merkmal ausreicht. Das, also zum Beispiel Schwachsinn ist ja einfach nicht definiert gewesen. Da hat man einfach gesagt, du bist schwachsinnig, du gehörst jetzt zwangssterilisiert. Damals. Und das Ganze wurde dann nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs wieder als Notsituation verstanden. Wie ähnlich wie im Ersten Weltkrieg wurden in der Notsituation die Leute vor oder Unterernährung und Erfrieren gestorben sind, hat man gesagt, im Zweiten Weltkrieg, als er begonnen hat, eigentlich direkt schon 3 Monate nach Überfall auf Polen, dass diese Leute, die sozusagen behindert sind oder eingeschränkt sind oder schwachsinnig sind, dass die ein unwertes Leben haben und dass sie zu ihrem eigenen Wohl oder zum Beispiel auch zum Gunsten der Allgemeinheit getötet werden müssen.
Ja.
Das heißt, da kam dann die sogenannte Euthanasie. Das ist eigentlich ein Begriff, der zweckentfremdet wurde. Und jetzt kommt wieder die Verknüpfung zur letzten Folge. Es heißt eigentlich Sterbehilfe, Euthanasie. Ja. Und das haben die Nazis umgedeutet. Danach hieß es, laut offizieller Definition, Tötung Leben und lebensunwerten Lebens, entweder zum Wohl des Kranken oder im Sinn der Tötung, zum Beispiel idiotischer Kinder, also zugunsten der Allgemeinheit. Minderwertige Elemente kosten die Gesellschaft Geld, hieß es. Und deshalb wurde die Aktion auch als Gnadentod bezeichnet. Das, also, da kann es einem ja nur heiß und kalt werden, wenn man anhört. Ja. Die Aktion K4 gab es da noch. Da wurden in Bussen wurde durchs Land gefahren und es wurden überall Leute eingesammelt. Da wurde gefragt in der Nachbarschaft, kennt ihr jemanden, der behindert ist? Ja, hier mein Nachbar. Und dann wurde er einfach abgeholt und getötet. Und dann wurde das aber tatsächlich abgebrochen, offiziell, weil die Leute das gemerkt haben und sich beschwert haben, wo ist denn mein Nachbar, warum kommt er nicht zurück? Und die Kirchen haben sich auch beschwert an der Stelle. Und dann hat man das einfach nur noch, genau ähnlich wie bei dem Holocaust, einfach im Geheim weitergemacht. Also statt das sozusagen einzustellen, hat man dann einfach im Geheim weitergemacht.
Aber wahrscheinlich auch nicht mehr in dem krassen Umfang, weil es halt dann nicht mehr möglich war. Oder ist es dann
Nee, also insgesamt
also man hat es dann wahrscheinlich oft in irgendwelchen Kliniken und sowas gemacht, weil davon habe ich ja schon gelesen, ne?
Ja, das wurde in dann, Kliniken gemacht,
ja.
Da wurden dann auch Experimente gemacht. Man kennt ja diese grausamen medizinischen Experimente, die wurden dann auch an diesen Leuten vollzogen zur Identifizierung von angeblichen Merkmalen einer Rasse oder angeblichen Merkmalen eines Juden. Das wurde dann auch an diesen Leuten vollzogen. Und da sind 200.000 Leute vergast oder mit einer Spritze eben getötet worden. Also 200.000 angeblich schwachsinnige oder eingeschränkte, behinderte Menschen. Ja, und nachdem die Weltöffentlichkeit das sozusagen gesehen hatte und so war Eugenik erstmal tabu. Ne? Mhm. Also nach dem Krieg hat man jetzt gesagt, naja, das war also nicht, vielleicht nicht so die beste Umsetzung der Idee oder vielleicht auch einfach zu krank oder zu krass. In Deutschland wurde es einfach unter den Teppich gekehrt, wie so vieles. Es wurde verdrängt, die Leute wurden auch ewig nicht entschädigt. Ich glaube 2003 dann erst irgendwie mal, nachdem fast alle von denen jetzt auch schon natürlichen Todes gestorben sind. Das, also die Leute, die das überlebt haben, an denen quasi Experimente vollzogen worden sind. Aber in anderen Ländern hat man das nicht ganz so unter den Teppich gekehrt wie in Deutschland. Und es gab durchaus noch angeblich pseudowissenschaftliche Studien und auch Politiker, die weiterhin gesagt haben, man muss das machen, halt nur nicht so, wie das in Deutschland war mit den Nazis. Die haben das einfach zu krass gemacht. Aber prinzipiell ist die Idee deswegen ja noch nicht falsch. Und wir müssen das weitermachen. Nicht umsonst haben die USA bis 1979 Zwangssterilisation umgesetzt, in Schweden bis 1965, in Kanada auch bis in die 60er. Also das ist in anderen Ländern jetzt nicht sofort irgendwie gestoppt worden.
Aber was ist denn in den 60ern passiert, dass die sich dann in den 60ern überlegt haben, dass das vielleicht doch keine so gute Idee ist?
Das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die, oder vielleicht auch eine Entwicklung der Wissenschaft. Naja, man muss auch bedenken, viele Strukturen hatten sich 40 Jahre vorher auch etabliert. Es gab ja weiterhin in den Ländern zum Beispiel Lehrstühle für Eugenik teilweise oder Fakultäten. Und es gab ja weiterhin diese Gesellschaften, die Lobbyarbeit geleistet haben, deren Ideologie es war, eine perfekte Gesellschaft zu züchten. Das gab es ja weiterhin. Nur wegen, sag ich mal, Deutschland und dem, was die Deutschen angerichtet haben, haben andere Länder jetzt nicht aufgehört, ihre Aktivitäten einzustellen. Auch zum Beispiel diese Geheimgesellschaft Skull and Bones hat weiterhin Politiker beeinflusst. Zum Beispiel George W. Bush, oder wie hieß der Vater von George W. Bush? Der war auch Teil dieser Geheimgesellschaft und alle hat sozusagen in seine, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern er hat in seine Posten die Leute der Geheimgesellschaft eingesetzt. Zum Beispiel als CIA-Chef oder als Außenminister hat dann die Leute geholt von Skull and Bones, weil das sind alles Studenten aus Yale gewesen. Das ist so eine Geheimgesellschaft, die in Yale gegründet wurde. Okay. Und die war sehr einflussreich. Die haben auch Millionen von Kapital. Die sind halt eine Elite, die auch gut vernetzt ist. Das heißt, die kriegen wichtige Positionen. Zum Beispiel hat ja auch der Vater von George W. Bush eine Ölfirma bekommen über seine Connections zu der Skull and Bones Gesellschaft. Das heißt, der, wo er dann anfangen konnte zu arbeiten, sein erster Job nach Yale, das war jemand, der auch vorher auf Yale war, auch in dieser Gesellschaft war. Und der hat ihn dann quasi diese Oil Company da reingebracht und der hat sich dann selbstständig gemacht und viele andere sind auch in hohen Positionen gewesen in den USA. Das in anderen Ländern war diese Strömung durchaus auch weiterhin, sag ich mal, einflussreich. Also die haben einfach viel Einfluss gehabt und bis heute tatsächlich, da ist jetzt schon der Ausblick, haben sie doch viel Einfluss auf. Und tatsächlich gibt es in Deutschland auch Zwangssterilisationen. Also man sollte jetzt meinen, nach 1945 gäbe es das nicht mehr, aber das wurde erst 2003 abgeschafft. Man konnte in Deutschland in Sonderfällen bei geistig Behinderten, die konnte man zwangssterilisieren. Da kann man jetzt auch diskutieren, ob das okay ist oder nicht. Aber de facto gab es diese Maßnahme bis 2003 in Deutschland noch.
Wie weißt du, wie das momentan geregelt ist? Weil ich meine mal irgendwas gehört zu haben, dass das auch immer noch schwierig ist, wenn sich Menschen, die eine geistige oder körperliche Behinderung haben, dazu entschließen, tatsächlich Kinder bekommen zu wollen. Ich glaube, das ist teilweise immer noch nicht wirklich einfach, oder?
Das habe ich tatsächlich nicht rausgefunden. Da müsste man vielleicht nochmal schauen.
Ja.
Also ob die jetzt, außer dass sie wahrscheinlich sehr, sehr...
Also sie werden jetzt nicht mehr zwangssterilisiert, aber
ja,
ich glaube...
stigmatisiert werden oder der Arzt sagt ihnen wahrscheinlich oder die Gesellschaft sagt wahrscheinlich, bitte macht das nicht oder so. Aber ich weiß es nicht, wie das in der Praxis dann heute ist mit Leuten, die Kinder kriegen wollen, aber irgendeine Erbkrankheit mitbringen oder so. Keine Ahnung. Wo ich jetzt eigentlich noch mal hier drauf hinaus wollte, wir haben uns jetzt die Maßnahmen angeschaut, die es historisch gesehen gab. Man hat auch gesehen, welche Auswüchse das alles genommen hat. Menschenunwürdig, menschenverachtende Maßnahmen von A bis Z in unterschiedlicher, sage ich mal, Radikalität. Aber auch schon damals war eigentlich diese Forschung, diese Wissenschaft, diese angebliche Wissenschaft eigentlich schon längst widerlegt. Also in den 20er Jahren hat man, 1920er Jahren, das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, über 100 Jahre, hat man damals schon rausgefunden, dass das gar nicht so funktioniert, wie das bei Mendel den Gesetzen funktioniert, wie das bei Charles Darwin funktioniert. Da hat man damals schon dagegen gehalten und deswegen war das auch nicht, sage ich mal, Konsens, sondern es war mehr oder weniger eine von mehreren Meinungen, aber man hatte durchaus da auch schon gemerkt, dass das Erbgut und bestimmte Eigenschaften bei Menschen in den meisten Fällen zu komplex miteinander verflochten sind, dass es gar nicht so nach den männlichen Gesetzen funktioniert. Die allermeisten Eigenschaften von Menschen lassen sich eben nicht so einfach erklären mit rezessiv und dominant. Das sind sehr, sehr viele Gene, tausende von Genen, die da irgendwie mit reinspielen. Das wusste man damals noch nicht, da gab es ja noch keine Entschlüsselung von der Genetik. Aber man hat verstanden, dass man das nicht steuern konnte, einfach aus der Praxis. Man hat es ja dann auch versucht mit Maßnahmen. Man hat dann gemerkt, blöd, die Schwachsinnigen nehmen gar nicht ab, obwohl wir die Schwachsinnigen alle sterilisieren. Jetzt mal zugespitzt formuliert. Ja, aber das hat man halt gemerkt, dass das überhaupt nicht klappt. Und wir verstehen ja bis heute die Interaktionen nicht von den Genen vollständig. Also es ist ja heute immer noch Forschung. Und zum Beispiel kann ein Zusammenhang zwischen Kurzsichtigkeit und Genen bis heute nicht hergestellt werden. Also das, was der Ausgangspunkt war von der ganzen Geschichte. Ja, in 200 Jahren sind wir alle kurzsichtig oder weitsichtig oder was.
Also ist das tatsächlich so, dass es da keinen Zusammenhang gibt?
Kann bis heute nicht hergestellt werden. Es kann durchaus hergestellt werden zwischen Bildschirmzeiten, zwischen Innenraumnutzung. Also die Leute, die oft draußen sind, sind davon nicht betroffen, nicht so oft betroffen. Und die Leute werden auch älter. Insofern gibt es auch da einen Zusammenhang. Je älter man wird, desto häufiger kommt es zu einer Sehschwäche. Also es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die darauf einwirken. Aber die Gene spielen da jetzt zumindest bis der letzte Stand, den ich rausgefunden habe, keine Rolle. Und selbst wenn es so wäre, bedeutet das ja nicht, dass man alle Leute, die jetzt eine Sehschwäche haben, sterilisiert.
Ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir über das Thema sprechen. Gerade auch deswegen, weil es durchaus passieren kann, dass man bei den ein oder anderen Sachen in der Zukunft eben Erkenntnisse bekommt und gegebenenfalls wirklich Zusammenhänge findet, die genetisch eben, genau. Also es kann ja theoretisch sein, dass man herausfindet, dies und das sorgt halt dafür, dass das Risiko für dies und das um diese Prozentzahl steigt. Das geht ja teilweise jetzt auch schon so, ne? Also bis zum gewissen Punkt. So, und wenn man jetzt, und theoretisch wäre es dann mit reproduktionstechnischen Verfahren in der Zukunft irgendwie möglich, dass man da in gewisser Weise Einfluss drauf nimmt. Und deswegen könnte das in der Zukunft durchaus ein Thema werden, was gesellschaftlich nochmal diskutiert werden muss, beziehungsweise auch wird und dann wahrscheinlich, ja, tendenziell eher falsch beantwortet wird.
Da kommen wir auch noch auf die heutige Zeit und was das im Prinzip heute für Ausmaße annimmt, dieses Thema. Was ich aber auch noch dazu sagen muss, also neben diesem Tausenden von Genen, die bei bestimmten Eigenschaften wirken oder zusammenwirken in gewissen Kombinationen, die wir bis heute noch nicht ganz verstanden haben, wirkt ja auch die Umwelt auf den Mensch. Das hat man damals auch verstanden. Das wirkt auch tatsächlich nicht nur auf den Charakter oder sonst irgendwas, sondern auch auf die Gene. Ne? Du kennst das Thema Epigenetik.
Ja.
Hast du schon mal von gehört? Das bedeutet, dass im Prinzip gewisse Gene nicht aktiv sind oder gehemmt werden. Das heißt, die DNA ist zwar da, aber sie wird nicht abgelesen. Insofern kommt das Gen dann nicht zur Ausprägung. Und das kann beeinflusst werden durch Ereignisse, durch das Leben der Menschen. Das heißt, du kannst im Prinzip mit deinem Leben, ob du es willst oder nicht, passiert es automatisch, dass einige Gene, die du auch weiter vererbst, nicht aktiv sind und andere aktiv sind. Du kannst es quasi beeinflussen. Ja?
Das ist Epigenetik. Ja, und du kannst das auch über die Generationen weitergeben.
Genau. Und da entstehen zum Beispiel auch generationale Traumata. Ne? Das heißt, deine Großeltern, wenn die ein Trauma erlebt haben, kann sich das auch noch bei dir niederschlagen in der Genetik, dass gewisse Gene zum Beispiel, dass du mehr prädestiniert bist, depressiv zu sein, ist jetzt mal ein Beispiel. Kann natürlich noch ganz andere Auswirkungen haben.
Ja.
Oder es gibt auch zum Beispiel heute das total interessante Feld der Zwillingsstudien. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Ich habe schon mal was über solche Studien gehört, aber nicht im Detail.
Da die Erkenntnisse sind da auch noch nicht final und auch nicht abschließend, aber es gibt einige hundert bis tausend Fälle, wo eineiige Zwillinge bei der Geburt getrennt wurden und man vergleicht quasi dann im Nachhinein nach 20, 30, 40 Jahren, versucht man die zu finden, wieder den anderen Zwilling quasi und schaut, wie die sich so entwickelt haben. Man findet sozusagen, versucht so Gemeinsamkeiten zu finden, weil die ja exakt die gleichen Gene haben und aber auch Unterschiede, weil die ja auch unterschiedlich aufgewachsen sind, um sozusagen diesen Nature versus Nurture so ein bisschen mehr greifbar zu machen, wie die Umwelt auf die Gene wirkt und die Gene auf die Umwelt und so, dieses Wechselspiel. Das ist eigentlich total interessant, was für Gemeinsamkeiten die Leute haben, dann auch zufällig zum Beispiel denselben Musikgeschmack, obwohl sie verschieden aufgewachsen sind, das kann sich dann so rauskristallisieren, das ist aber auch nicht die Regel, also es gibt da auch keine Gesetzmäßigkeiten, aber es gibt da interessante Zusammenhänge. Und es gab auch in den 1920ern einen Mathematiker, der hat mal ausgerechnet, wenn man jetzt die Eugenik wirklich mal durchziehen würde und ein Merkmal zum Beispiel mit Zwangssterilisation 100% der Leute belegen würde, die das Merkmal haben. Ja, dann zum Beispiel, was weiß ich, Blindheit oder Taubheit, angeborene Blindheit. Dann würde es bei Anwendung der Mendelschen Regeln, die die Eugenik ja für sich beansprucht hat damals, also eine rezessive Vererbung, ca. 8000 Jahre dauern, bis das Merkmal aus der Gesellschaft verschwunden ist. Das hat man damals schon ausgerechnet. Weil das sich ja nicht immer ausprägt. Man kann das Gen also in sich tragen. Und die Leute, die das dann in sich tragen, wenn das zwei haben, und dann kommt es wieder zur Ausprägung des Merkmals. Und dann würde diesen Fall, dass sich das quasi gar nie mehr auftritt, das würde erst nach 8000 Jahren passieren. Das hat einfach Mathematiker so ausgerechnet. In der Realität wäre das wahrscheinlich überhaupt nicht umsetzbar, dass man jeden Fall von Gehörlosigkeit, zum Beispiel angeborener Gehörlosigkeit zum Beispiel, überhaupt entdeckt und diese Leute dann zwangssterilisiert weltweit.
Aber vor ich allen finde, Dingen, also vor ja. allen Dingen hast du ja auch Mutationen.
Ja, und das auch noch.
Es würde auch wieder dann zu neuen.
Das heißt, ja. Es hat einfach schon damals keinen Sinn gemacht. Genau, das wollte ich damit sagen. Also es macht heute noch viel weniger Sinn mit dem Ganzen, was wir wissen über Epigenetik, was wir wissen über die Genetik überhaupt. Wir wissen, dass es sozusagen Merkmale gibt, die, genau wie du, die mutieren. Es gibt so viele Gründe, warum das einfach auch praktisch nicht funktioniert. Selbst wenn man das umsetzen würde, ist es, sage ich mal, praktisch nicht möglich. Ja, und damals gab es natürlich auch schon die Vorbehalte, die das Ganze so ein bisschen kritisiert haben. Also die Leute damals waren ja nicht alle doof und haben geglaubt, ja, Eugenik, supergeil. Sondern da gab es auch durchaus kritische Stimmen, die gesagt haben, dass es grundlegend moralisch fragwürdig ist, wenn man Menschen mit Eigenschaften fördert oder weniger gewünschten Eigenschaften nicht fördert. Das ist einfach Abwertung, indirekt von Menschen. So, das hat man damals schon kritisiert und das scheint auch oft willkürlich gewesen zu sein. Das hat man damals auch kritisiert. Was sind denn erwünschte Merkmale? Was sind denn Eigenschaften, die man will? Das ist einfach im Kontext der Geschichte gesehen weiß, nordisch, arisch, gebildet, erfolgreich. Und das sind einfach irgendwie zufällig zusammengewürfelte Eigenschaften. Das hat man damals auch schon gesehen, gesagt, naja, das ist überhaupt nicht klar definiert. Was wollen wir denn eigentlich hier fördern?
Ja. Also, was ich aber in dem Kontext noch krass finde, ist, dass, es relativ verbreitet ist, dass man eben solche Untersuchungen macht, zum Beispiel Fruchtwasseruntersuchungen oder sonst irgendwas. Und dass es eben dann möglich ist, wenn jetzt dieser Test zum Beispiel wenn dann in diesem Test herausgefunden wird, dass das Kind mit einer Wahrscheinlichkeit von x Prozent oder eher xx Prozent zum Beispiel Trisomie 21 hat, dass dann auch eine Abtreibung nach der 12. Schwangerschaftswoche möglich ist.
Da komme ich jetzt eigentlich gute Überleitung direkt zum
und
Thema
das,
wie sieht's heute aus? Ne?
Ja, genau.
Und das, genau das wollte ich auch noch bringen, aber ich fange jetzt mal von Anfang an. Ja. Also heute ist es ja so, wir haben das hinter uns gelassen, dass dieses eugenische Thema dachten wir. Aber ich habe hier ein schönes Zitat aus einer Studie gefunden, die schreibt, während auf kollektive zielende biopolitische Programme wie die alte Eugenik heute in der Regel entweder als diskreditiert gelten oder nur beiläufig diskutiert werden, erfreuen sich individualistische, liberal-eugenische Ansätze einiger Beliebtheit. Zugleich gewinnen techno-futuristische Visionen einer massiven Transformation oder gar Überwindung des menschlichen Körpers zunehmend an Einfluss. Die was da im Prinzip zusammenfassend gesagt wird, ist, dass die Initiative und der Antrieb zur Selektion haben sich von oben, in Anführungszeichen staatlich, nach unten, in Anführungszeichen individuell, verlagert. Sind aber trotzdem noch genauso da. Das heißt, wir sind jetzt in der Regel weg von diesen staatlichen Maßnahmen gegangen, historisch gesehen, hin zu den individuellen Maßnahmen. Trotzdem sind sozusagen die Implikationen und die Problematiken gleich geblieben.
Vor allen Dingen, glaube ich, lässt sich das nicht so wirklich hundertprozentig trennen. Weil wenn du zum Beispiel du bist werdendes Elternteil und du findest jetzt heraus, dass dein Kind Behinderung XY haben wird. So, und du stehst jetzt vor der Entscheidung, möchtest du dieses Kind bekommen oder möchtest du das Kind nicht bekommen? Dann ist es zwar in dem Fall eine individualistische Entscheidung, dass du entscheiden kannst, ob du das möchtest oder nicht, aber du entscheidest dieses, wie wir schon so oft in Podcast-Folgen hatten, ja nicht auf der Grundlage deines komplett freien Willens, sondern du entscheidest das auf der Basis der gesellschaftlichen Umstände. Und wenn du weißt, zum Beispiel dein Kind wird beispielsweise erkrankt sein, eine Behinderung haben, dass es zum Beispiel das Leben lang im Rollstuhl sitzen muss, so als Beispiel, dann weißt du, es wird in eine Welt geboren, wo es halt, wo es dann behindert wird in dem Sinne, weil alles eben nicht barrierefrei ist. So. Also in dem Sinne ist es halt nicht so, dass man sagen kann, dass der Staat da keine Rolle spielt oder die Gesellschaft keine Rolle spielt, sondern dass natürlich, auch wenn es eine individualistische Entscheidung ist, im Endeffekt die Gesellschaft da groß mitentscheidet.
Da hast du vollkommen recht, da gebe ich dir 100% recht. Das ist ein wichtiger Punkt. Es ging nur darum, dass die Maßnahmen an sich
nicht
vom Staat sozusagen ausgehend sind. Das heißt nicht, dass der Staat keine Rolle spielt, sondern die Maßnahmen kommen nicht von oben. Die Politik sagt nicht, bitte die und die Kinder aussortieren, sondern die kommen jetzt von unten. Trotzdem hast du natürlich vollkommen recht, dass die Gesellschaft immer die individuellen Entscheidungen beeinflusst. Und du hast es jetzt auch schon mehrfach gesagt, es geht da heutzutage um die Themen Pränataldiagnostik. Das sind genetische Untersuchungen von Embryonen vor der Geburt. Das ist ein zusammenfassender Begriff. Da gehört viel dazu, zum Beispiel Bluttests, Ultraschall, Plazentapunktion, Fruchtwasseruntersuchung oder auch Nabelschnurpunktion. Oder auch Präimplantationsdiagnostik. Das ist im Prinzip die genetische Untersuchung eines künstlich erzeugten Embryos vor dem Transfer in die Gebärmutter. Das heißt, zuerst wird die Eizelle künstlich befruchtet, dann untersucht und dann verpflanzt in die Gebärmutter. Und je nach Land ist das aber nur eingeschränkt aktuell erlaubt. Also in Deutschland ist das nur in ganz speziellen Fällen mit Prädisposition und bestimmten Krankheiten überhaupt erlaubt. In einigen Ländern ist es gar nicht erlaubt, in anderen Ländern dafür total erlaubt. Also die Länder gehen da unterschiedlich mit um. Ja. Es geht da aber bei beiden Dingen, also Präimplantations- und Pränataldiagnostik, immer um Untersuchungen von ungeborenem Leben. Und daraufhin sollen dann die Leute entscheiden, ob sie Abtreibung machen oder nicht. Also die Eltern. Ne? Das ist sozusagen die Idee. Und ich fand es tatsächlich ziemlich krass. Denn mehr als 90% der Kinder, die eine Trisomie 21 Down-Syndrom haben, werden heutzutage nicht mehr geboren, sondern abgetrieben.
Ja, und das ist krass. Also das ist wirklich krass. Wir hätten also gerade bei Trisomie 21 ist das krass.
Wir hätten jetzt 900% mehr, oder sind das 900% mehr Kinder, die das hätten, wenn die alle zur Welt gekommen wären, oder nicht, vielleicht nicht. Aber wir hätten sehr, sehr viel mehr Leute, mit dieser Behinderung, wenn die Eltern sich nicht entschieden hätten, abzutreiben. Und das machen 90% der Eltern, die das feststellen.
Ja, also ich finde, Trisomie 21 ist ein besonders gutes Beispiel dafür, weil das eine Behinderung ist, wo in sehr vielen Fällen die betroffenen Menschen eigentlich sehr glücklich sein können. Also, also das ist was anderes, als wenn es beispielsweise um eine Behinderung geht, wo, keine Ahnung, du, wie soll ich das sagen, keine Ahnung, du hast irgendwie ein Organ nicht oder du hast irgendwie irgendwas, was dich dein Leben lang mit Schmerzen zurücklässt, sondern das ist letzten Endes einfach nur etwas, was nicht ins gesellschaftliche Bild reinpasst und was natürlich, wo diese Menschen natürlich Zeit ihres Lebens nicht so viel zur Wirtschaft beitragen können, wie eben Leute, die das nicht haben. So.
Da kommen wir auch gleich noch drauf, genau. Ja. Aber ich würde mich gar nicht auf diese Ebene herabbegeben und gar nicht versuchen zu unterscheiden zwischen eben lebenswertem Leben und unwertem Leben.
Ja, natürlich
Leben.
Nicht,
geben wir
aber
uns ja eigentlich auf die genau diese Argumentation, die damals die Nazis gebraucht haben, mit der Begründung zu sagen, okay, die tragen jetzt hier nichts zur Gesellschaft bei, die bringen wir um. Oder
Nein, ich meinte das auch nicht auf die Weise, sondern ich meinte es, wenn überhaupt, dann nur auf der Ebene der, ja, wie soll ich das sagen, utilitaristischen Leidensreduktion. Also wenn ich weiß, dass dieses Kind oder dieser Mensch, der dort entsteht, zum Beispiel gar nicht lebensfähig sein wird oder sehr starke Schmerzen haben wird oder sowas, finde ich das schon nochmal etwas anderes, als wenn es eine Behinderung ist, mit der man ganz gut leben kann.
Das verstehe
ich. Und ich finde, dass man das durchaus auch diskutieren können sollte. Ja. Man darf es eben nur nicht auf diese, wie soll ich das sagen, gesamtgesellschaftliche, egoistische Art und Weise diskutieren, wie es damals passiert ist und wie es heutzutage auch noch oft passiert. Dass diese Menschen eben dann nach Nützlichkeit eingegrenzt werden oder sowas.
So ist es, so ist es. Da komme ich auch gleich in meinem Fazit noch drauf. Aber diese nützlichkeitorientierte Ethik, die wird oft angewendet heute und das ist sozusagen menschenverachtend am Ende des Tages.
Ja, auf jeden Fall.
Weil da gar nicht auf den Wert des Lebens Rücksicht genommen wird an sich. Ja, und also diese Präimplantationsdiagnostik, die Pränataldiagnostik sind sozusagen jetzt mal etwas alltäglichere Beispiele, wo quasi eugenische Argumentationen heute noch passieren. Aber es gibt da auch, sage ich mal, etwas Zukunftsvisionen, nähere Sachen, die vielleicht in der Zukunft noch eine Rolle spielen könnten und das teilweise auch in Ansätzen schon tun. Das ist zum einen CRISPR-Cas9. Könntet ihr ja was sagen, vielleicht.
Ja.
Das ist diese Genschere, wo sozusagen in den USA oder auch in anderen Ländern schon darüber spekuliert wird, sein Baby zu designen. Das ist das Designer-Baby, was da im Raum steht. Aktuell technologisch noch nicht ausgereift, auch in den meisten Ländern verboten, aber am Horizont durchaus sichtbar und möglich, dass man sich sein Baby vielleicht designen könnte für einen gewissen Obolus. Natürlich hat das dann auch mit Geld zu tun, ob man sich das leisten kann. Und das ist dann wirklich, finde ich, das ist dann wirklich menschenverachtend. Wenn man dann hat das nichts mehr mit Menschen zu tun, dann kann man sich quasi sein Kind irgendwie machen, wie man das haben will. Das ist schon eine Dystopie aus meiner Sicht.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, also ich würde das jetzt aus der Perspektive betrachten, nicht, dass der eigentliche Akt dieser, wie soll ich das sagen, dieses Designs, sondern was mich daran besonders stört, ist, dass das Ganze dann ja wieder gesellschaftlich geprägt ist. Also
ja,
dadurch,
genau.
Dadurch, dass ich die Wahl habe, irgendwie individualistisch auf der einen Seite quasi dieses Baby zu designen, auf der anderen Seite ist es aber kein Individualismus, weil ich mich ja wieder nach gesellschaftlichen Werten richten werde. Das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich ein nach klassischem Maßstab hübsches Kind erzeugen, das nach klassischem Maßstab diese und jene Fähigkeiten hat und dies und das und das. So, und das ist halt das Problem, was ich daran sehe.
Ja, damit grenzt du alle bestehenden, nicht hübschen und nicht gesunden Menschen schon mal aus und auch die Leute aus, die sich das nicht so leisten können. Und da komme ich später noch drauf, aber das kann ich jetzt schon mal sagen. Vielfalt der Gesellschaft ist auch ein Wert.
Genau, ja.
So, den würde man da auch komplett außen vor lassen. Und da gibt es noch die Leute, die träumen davon, so wie Elon Musk oder auch andere Tech-Milliardäre, dass der Mensch seine zukünftige biologische Entwicklung selbst in die Hand nehmen kann. Teilweise bis hin zur Überwindung des biologischen Menschen. Die wollen dann nicht mehr sterben. Die wollen dann als Cyborgs, als Halbmenschen, das Gehirn soll dann nur noch das Einzige sein, was existiert vom Menschen. Das nennt man dann Transhumanismus. Also die menschliche Existenz soll quasi mithilfe von Fortschritt überwunden werden. Auch eine Dystopie aus meiner Sicht.
Ja, durchaus. Aber es ist sicherlich auch ein Thema, über das man mal separat nochmal diskutieren
kann.
Ja, weil das,
da gibt's
weil,
ja viele.
Weil das ist wieder so schwierig aus meiner Sicht, weil solche Sachen natürlich auf der einen Seite Chancen bringen, ja, in gewissem Maße, auf der anderen Seite aber eben auch diese Risiken haben, über die wir eben teilweise gesprochen haben. Also ich würde diese ganze Technologie jetzt nicht per se zu 100% verteufeln. Aber es hängt eben darauf an, in welcher Gesellschaft sie zustande kommen. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sagen würde, nein, jetzt gerade aktuell gar nicht, bitte. Aber
ich verstehe das. Ja, also man sollte, sage ich mal, jetzt nicht mit Voreingenommenheit da dran gehen, sondern gucken, was könnte man da Sinnvolles vielleicht für alle rausholen. Aber es muss halt dieses sein, dass es irgendwie chancengleich ist und fair ist und für alle ist und nicht individuell und verstärkende der Unterschiede und so weiter, ne?
Ja, genau. Also dass es halt irgendwie einen Nutzen bringt, ohne dass es also, was heißt einen Nutzen? Ein dass es halt eben nicht
menschlich.
Ja, genau, dass es eben das Ganze menschlich eingesetzt wird und nicht dann letzten Endes dazu genutzt wird, irgendwelche inhumanen Dinge durchzusetzen. Oder eben die Vielfalt zu untergraben oder.
Das ist auf jeden Fall noch ein großes Thema, was in der Zukunft auf jeden Fall auch eins werden wird. Ich denke mal, da müssten wir uns früher oder später auch mal mit auseinandersetzen. Es gibt jetzt noch ein Kapitel von gesellschaftlicher Eugenik im alten Sinn. Also was wir jetzt ja kurz gehabt haben, ist sozusagen diese individualistische Eugenik heutzutage. Oder man kann das vielleicht auch nicht gleichsetzen mit Eugenik, aber es sind, sag ich mal, angelehnte Diskussionen, die auf individueller Basis passieren sollen, aber natürlich eingebunden sind in die Gesellschaft. Es gibt aber durchaus immer noch politische oder gesellschaftliche Themen, die angelehnt sind an diese Eugenik im alten Sinn, also von oben. Im alten Sinn heißt ja quasi dann gesellschaftlich, politisch induziert.
Ja.
Und da hattest du einen Namen schon gesagt, der 2010 ein schönes Buch geschrieben hat, Thilo Sarrazin. SPD-Politiker, ich weiß nicht, ist er dann ausgeschlossen worden damals aus der SPD oder nicht?
Weiß ich gar nicht.
Weiß ich auch nicht.
Also wenn, dann hat es sich ziemlich lange gezogen.
Er hat auf jeden Fall das Buch geschrieben, Deutschland schafft sich ab. Und darin eugenische Ideen suggeriert, unter anderem, dass Einwanderer nach Deutschland den gesamtdeutschen Intelligenzdurchschnitt senken würden. So. Ja.
Und er hat auch sehr, also er hat auch sehr stark eine Trennung zwischen guten Migranten und schlechten Migranten gemacht. Indem er explizit die Menschen aus dem arabischen Kultur, also muslimisch-arabischen Kulturraum gegen die aus dem asiatischen Kulturraum ausgespielt hat und gesagt hat, dass die aus dem islamisch-arabischen Kulturraum kommen, dass die sehr viel schlechtere schulische Leistungen hätten und dass sie schlechter integriert wären und dass sie letzten Endes weniger zur Wirtschaft beitragen als die asiatischen, die eben sehr stark in der Schule. So, und das ist ja ein Punkt, ja, weil, also ich will nicht sagen, er hat da einen Punkt, sondern ich will sagen, dass er eine Beobachtung gemacht hat, ob die jetzt irgendwie statistisch belegt ist, mag sogar sein, dass sie das ist, aber das ist genau so ein Beispiel, wo man drüber sprechen kann, es hat einen kulturellen Grund und keinen genetischen. Ne? Also das ist halt letzten Endes das, was eben die Umgebung sozusagen mit diesen Menschen gemacht hat und nicht die Gene.
Die Eugenik ist oft auch eine Ausrede für Rassisten oder so, sich so einen wissenschaftlichen Anstrich verleihen zu wollen. Oder sozusagen da nochmal zu sagen, wir wollen ja das Beste für die Gesellschaft. Das ist so, deswegen funktioniert das sehr gut in dem Kontext dieser Rassenideologie, die, wie wir eben schon gesagt haben, einfach nicht wissenschaftlich ist. Aber es funktioniert sehr gut in dem Kontext, dass man...
Ich glaube, das ist die eine Seite, und die andere Seite ist halt, dass wenn du das nicht als Begründung, also ich meine, wenn du jetzt dieses Ergebnis hast, wenn du Statistiken hast und siehst, okay, die Leute aus diesem Kulturraum haben diese schulischen Ergebnisse und diese Leute haben diese Ergebnisse, und du musst mit diesen Ergebnissen irgendwie umgehen, dann kannst du zwei Dinge tun. Entweder A, du findest so einen Blödsinn, redest so einen Blödsinn wie Sarrazin. Oder du guckst dir das Ganze irgendwie versiert an und versuchst wirklich die Gründe dafür zu finden. Und dann musst du natürlich Antworten darauf liefern, wie man diese Probleme lösen kann. Das Problem ist, dass diese Probleme sich wahrscheinlich nur dadurch lösen lassen, dass man sehr viel Geld irgendwo drauf kippt. Und dieses Geld will nicht ausgegeben werden. Ja,
ja, das sind
und dann
ja auch
sagst
Multi,
du lieber, okay, genau, es ist natürlich alles multifaktoriell, aber so ganz so Sachen, die zum Beispiel jetzt damit zu tun haben, dass die Leute keinen Bildungserfolg haben, zum Beispiel. Das ließe sich ja durch massive Investitionen ins Bildungssystem und durch bessere Integration und sonstige Sachen eben zu einem sehr großen Teil ausgleichen. Aber ja, das ist mit viel Arbeit und mit viel Geld verbunden. Und dann ist es einfacher zu sagen, ja, wir lassen einfach, wir sollten einfach keine Leute mehr aus diesem Kulturraum aufnehmen, dann haben wir das Problem nicht mehr.
Ja. Richtig, es ist die einfachere Lösung, rassistisch zu sein an der Stelle.
Es ist auch die billigere Lösung, es ist nur keine Lösung, das ist halt das Problem.
Also. Ja, also Deutschland schafft sich ab, ne? Von 2010, ist ja auch schon ein paar Jahre her, muss man ja sagen. Tatsächlich hat diese rassistischen Anlehnungen von Sarrazin oder inwiefern das auch schon purer Rassismus ist, kann man sicherlich diskutieren. Die gab es auch schon vorher in der SPD auch, da habe ich einen Artikel gelesen, sicherlich ist die SPD jetzt nicht der Buhmann für alles. Aber in der Nachkriegszeit gab es da durchaus den einen oder anderen Politiker, der die Eugenik ganz gut fand. Selbst Helmut Schmidt hat sich dazu geäußert und gesagt, dass leistungsferne Bevölkerungsteile, dass man die nicht motivieren sollte, mehr Kinder zu kriegen.
Also Helmut Schmidt, der hätte eine besonders starke Förderung bekommen sollen für Nachkommen, weil die hat eine stählerne Lunge. Die halten es aus, wenn man 50 Tonnen Tabak hat.
Aber das ist im Prinzip 1:1 die historische. Da kann man die historischen Bezüge ja auch schon wieder sehen. Leistungsferne Bevölkerung, die darf nicht motiviert werden, auch noch Kinder zu kriegen. Das ist dieselbe Kerbe, in die damals schon die Leute geschlagen haben. Ja. Sozial schwache Leute sind weniger wert und sollten nicht auch noch Kinder kriegen. Das ist im Prinzip... Vielleicht war ihm das auch nicht so bewusst, dem Helmut Schmidt, aber das ist im Prinzip die gleiche Argumentation wie damals.
Ich finde auch, dass Erben und Rentiers und Milliardärskinder keine weiteren Kinder kriegen sollten, weil, leistungsfern und so, ne? Also.
Ach so, ja klar, die kommt drauf an, wenn sie halt viel geerbt haben, leisten sie ja nichts. Ne? Dann sollten
deswegen sage ich das, ja.
Ach ja, 2024 hat in Deutschland da auch nochmal eine große Diskussion stattgefunden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da haben auch große Tageszeitungen drüber berichtet. Da hat der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen, Heckemann, hat er gesagt, ich zitiere, in der Zukunft ist es denkbar, dass allen Frauen mit Kinderwunsch eine komplette Mutationssuche nach allen bekannten vererbbaren schweren Erkrankungen angeboten wird. Mittels künstlicher Befruchtung und Präimplantationsdiagnostik könnte so die Geburt eines schwerstkranken Kindes ausgeschlossen werden. Das hat er gesagt und er ist sich der Problematik seiner Aussage da nicht bewusst gewesen. Mhm. Die Leute haben aber dafür sehr krass reagiert, ist dann auch entlassen worden von der Kassenärztlichen Vereinigung und man würde jetzt als naja, vielleicht jemand, der sich da nicht so im Thema befindet, denken, ja, der hat es doch nur gut gemeint. Er will allen Frauen komplette Mutationssuche in der Zukunft geben. Ist doch schön, da können die sozusagen ja immer noch selbst entscheiden, ob sie ein schwer erkranktes Embryo zur Welt bringen möchten. Das ist doch eigentlich eine Stärkung der individuellen Freiheit der Eltern und ist doch eigentlich was Positives. Das Problem ist, die Verbände von Leuten mit Behinderung haben das nicht ganz so gesehen.
Mhm.
Und ich auch nicht. Also, weil ja. Ich finde das halt auch, das ist halt genau das, was wir eben schon hatten, die Gesellschaft, in der das passiert, die ist wichtig. Und Kinder, die Reaktion von den Verbänden war dann, Kinder mit einer Behinderung werden damit zu einer Belastung für ihre Eltern degradiert. Es gibt unzählige Aussagen, Berichte und Beispiele von Menschen mit Behinderung, die ein glückliches, erfülltes und selbstbestimmtes Leben in unserer Gesellschaft haben. Es gibt wichtigere Faktoren, die die Lebensqualität von Betroffenen einschränken. Zum Beispiel Vorurteile, Diskussionen um Kostenpunkte, das Gesundheitssystem und eine ordentliche Diagnose. Das sagt zum Beispiel AXE, Allianz chronischer seltener Erkrankungen, dazu. Und ja, so ist es halt, ne? Indem man sagt, es ist wünschenswert, dass sozusagen keine Behinderten mehr geboren werden, degradiert man die Leute, die das sind, oder die Leute, die sich das nicht leisten können, das deterministisch zu machen, degradiert man die komplett.
Und vor allen Dingen macht man dadurch ein größeres Problem daraus, als es tatsächlich ist. Also, ja. wenn ich jetzt diese, dann tut man eben so, als wäre es ein gigantisches Problem, dass in Deutschland so viele oder in irgendeinem anderen Land, in dem das gerade diskutiert wird, so und so viele Kinder mit Behinderung zur Welt kommen, als ob das ein Riesenproblem wäre, wo wir jetzt sofort Dinge tun, sagt, was dagegen tun müssen. Was
da
halt
müssen wir Geld sparen,
ist.
Heißt es dann. Ja, das ist das wichtigste also, Thema, wo wir auf jeden Fall abbauen müssen, die Sozialleistungen und bla bla bla. Das ist menschenunwürdig.
Ja.
Gerade in einer wohlhabenden Gesellschaft wie in Deutschland muss es eigentlich möglich sein, meiner Meinung nach, diese Leute gut zu behandeln und denen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Ja.
Ja, eine andere Stellungnahme schreibt von der Deutschen Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin schreibt, altes Gedankengut wird wieder salonfähig. Die Würde des Menschen ist unantastbar, gilt uneingeschränkt für Menschen mit seltenen Erkrankungen. In Deutschland ist die Solidargemeinschaft das Grundprinzip. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Wertem und Unwertem Leben. Der Begriff Eugenik stammt aus einer pseudowissenschaftlichen Rhetorik des letzten und vorletzten Jahrhunderts und hat in einer modernen Medizin nichts zu suchen. Auch da würde ich sagen, richtig.
Ja, definitiv.
Und diese ganze Diskriminierung von gegenüber Menschen mit Behinderungen nennt man übrigens Ableismus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist ja im Prinzip genau das, was die Leute hier bemängeln und was in der Gesellschaft, glaube ich, verbreiteter ist, als man das selber wahrhaben will. Vielleicht hat man auch selber, da muss ich mir auch vielleicht an die eigene Nase fassen, Vorurteile gegenüber Behinderten. Das ist ein großes Problem. Diese Leute erfahren täglich Diskriminierung.
Ja. Also das ist auch generell noch generell auch wieder so ein Thema, worüber man sprechen könnte. Also weil, also das es wird halt auch viel zu wenig gesellschaftlich dagegen getan, dass sich diese Vorurteile quasi verringern könnten. Weil tatsächlich ist es ja so, dass wir in Deutschland würde ich sagen, fast sehr rückständig sind, was das angeht, weil man hat sehr, sehr selten mit Menschen mit Behinderung zu tun, wenn man selber keine Behinderung hat. Und dementsprechend können diese Vorurteile auch gar nicht wirklich abgebaut werden, wenn kein Kontakt zu diesen Menschen stattfindet, ne? Also das ist halt.
Ja. Behinderte sind ja quasi ein Fokuspunkt der Eugenik, den man behandeln will mit eugenischen Maßnahmen zur Optimierung. Ein anderer Fokuspunkt ist, sind ja zum Beispiel Andersfarbige oder auch Immigranten. Und da tun sich ja aktuell unter anderem die Tech-Milliardäre hervor, Elon Musk, die sagen, wir haben hier ein Problem mit einer Durchmischung der Biologie und der Rassen. Der Rassebegriff, der wird auch von Donald Trump verwendet. Der hat auch davon gesprochen, dass Immigranten schlechtere Gene haben. Wenn die in die USA kommen, dann ist das auf jeden Fall schlecht für die Gesellschaft und so. Also diese Ideen der Eugenik, die sind unterschwellig immer noch da, obwohl das Thema eigentlich ne, historisch aufgearbeitet sein sollte nach dieser langen Historie. Aber das Problem ist, dass es weiterhin gesellschaftsfähig ist. Das ist auch
generell
schon fast
ist in den USA ja, glaube ich, auch der Begriff, also Race, ja auch noch deutlich gebräuchlicher, oder?
Ja, ja.
Also
das
als
ist
zum Beispiel in Deutschland. Ne? Also es steht ja, glaube ich, auch noch im Ausweis drin oder zumindest in irgendwelchen offiziellen Dokumenten muss man das auch irgendwie nochmal angeben oder so. Also, ja.
Also das Fazit, da wäre ich jetzt schon, ist, dass Eugenik eine Ideologie ist und keine Wissenschaft. Die darunter liegende Idee ist, dass Menschen mit bestimmten Eigenschaften von Natur aus besser sind als andere Menschen und dass die Gesellschaft diese Eigenschaften fördern sollte. Und diese Idee ist bis heute einflussreich. Das ist nichts, was sozusagen von gestern ist. Insofern, auch wenn dieses Wort Eugenik von gestern ist, ist die darunter befindliche Abwertung von vermeintlich minderwertigem Menschen immer noch Teil sämtlicher Gesellschaften, auch im Westen.
Ja.
Sowohl hinter der alten Eugenik von oben als auch hinter der neuen Eugenik von unten steht eine nützlichkeitsorientierte Ethik. Das ist halt das Ding. Das ist, da geht es nur um ökonomischen Nutzen und nicht um den Wert der Menschen an sich oder einen Nutzen der Existenz dieser Menschen. Plus, worauf ich am Anfang schon hingewiesen hatte, den Preis für eugenische Maßnahmen müssen immer andere zahlen als diejenigen, die diese Maßnahmen fordern.
Ja.
Das wird halt von Leuten gefordert, die es nicht betrifft. Also die Leute, historisch gesehen, die eben nicht weiß, die weiß waren und die in hohen sozialen Schichten waren und die einen guten Intelligenzquotient hatten und, die haben gefordert, hier die anderen, die müssen wir einschränken und so weiter. Das betrifft uns nicht. Also ich bin sicher, dass die Leute, die das politisch durchgesetzt haben mit den Zwangssterilisationen, hunderttausende Leute, Millionen weltweit, dass die nicht betroffen waren von der Zwangssterilisation.
Bin ich mir ziemlich sicher, ja.
Ja, und das Problem ist, an dieser Pränataldiagnostik, Präimplantations und diese ganzen anderen Themen, wenn diese neuen Möglichkeiten zur Optimierung bestehen, selbst wenn diese im Moment individuell natürlich getriggert werden, entsteht ein gesellschaftlicher Druck. Eltern, die ein behindertes Kind nach einer Pränatal- oder Präimplantationsdiagnostik nicht abtreiben lassen, stehen schon heute unter Rechtfertigungsdruck. Man erzeugt das angeblich unnötige gesellschaftliche Kosten für die kranken Kinder. Dann wird den Eltern gesagt, wenn ihr jetzt ein behindertes Kind haben wollt, dann kostet das uns als Gesellschaft ganz schön viel Geld, Millionen von Euro in dem ganzen Leben des Kindes. Und überlegt euch das nochmal bitte ganz gut, ob ihr das Kind auch wirklich haben wollt. Und da wird der gesellschaftliche Druck halt so aufgebaut.
Ja, und das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass da dann früher oder später, sobald das alles noch ein bisschen weitergeführt wird, dass man dann halt sagt, ja, wenn ihr dieses Kind zur Welt bringen wollt, dann könnt ihr das machen, aber dann müsst ihr euch an den Kosten beteiligen. Ne?
Ja.
Also das könnte in der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung durchaus passieren.
Was auf jeden Fall passiert, wenn wir uns nicht um die Spielregeln kümmern, dass die Fakten geschaffen werden. Wir haben ja gesehen, es gibt sehr, sehr viele Fortschritte in der Medizin. Wenn wir nichts machen, was diese Spielregeln definieren, wenn wir keine menschlichen Spielregeln aufstellen, dann werden die für uns geschaffen und dann ist es nun mal so, dass es Designerbabys gibt und dass es Stigmatisierung noch stärker gibt von Leuten, die nicht ins Raster passen. Da müssen wir als Gesellschaft eigentlich sagen, stopp, wir wollen das erstmal so regeln, dass es menschlich ist. Ich sage nicht, dass wir das abschaffen sollen, also jetzt Pränatal- oder Präimplantationsdiagnostik, aber wir müssen das so regeln, dass es eben nicht dazu kommt, dass Behinderte abgewertet werden, unter anderem. Es geht ja nicht nur um Behinderte bei Eugenik, aber das ist jetzt ein Beispiel.
Ja, klar. Ja.
Und ich fand das ganz gut. Es gibt hier noch ein paar interessante Gedanken von schlauen Leuten, wie dem Literatur-Nobelpreisträger Andre Gide, der gesagt hat, solange Menschen leben, wird nur ein Teil von ihnen der Norm entsprechen. Früher wie heute Erwünschte Merkmale oder Eigenschaften werden von der Vorstellung der Gesellschaft beeinflusst, insbesondere von denen, die die Macht haben.
Ja.
Und er sagt auch, es gibt gewisse Tore, die nur die Krankheit öffnen kann. Die Vielfalt menschlichen Lebens ist ein Wert an sich. Und das, finde ich, ist eigentlich ein Blick, den die ganzen Leute, die da darüber reden, auch wieder gar nicht drauf gucken. Die nehmen das immer als was Schlechtes hin, dass jemand krank ist, dass jemand behindert ist, dass jemand von vornherein eingeschränkt ist, dass jemand kein erwünschtes Merkmal hat, dass jemand taub ist, dass jemand stumm ist. Dabei ist die meiner Meinung nach halt auch die Vielfalt ein Wert. Und diese Leute können erstens, das haben wir eben auch schon gehört, ein gutes Leben führen und zweitens Bereicherung sein für die Gesellschaft und nicht irgendwie eine Belastung. Die sind keine Belastung, man darf das nicht immer in diese Logik verfallen, dieser kapitalistischen Logik, das ist einfach nur eine finanzielle Belastung, sondern es ist eigentlich eine Bereicherung, man kann eigentlich von diesen Leuten auch lernen, wie die die Welt sehen. Es gibt ganz bekannte Künstler, die behindert sind, die ganz, ganz interessante Kunst machen. Das muss man ja auch mal betonen. Also dieses positive Bild schaffen von Leuten, die nicht die Norm sind, von Leuten, die außerhalb der Norm sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und das fand ich halt das Krasse, dass das irgendwie, also bei dem Thema hat sich für mich rausgestellt, erstens, das kennt kaum jemand, ich kannte das ja auch nicht, und es war wirklich schlimm früher. Also es war wirklich richtig scheiße, was da passiert ist in der ganzen Welt, aber vor allem in Deutschland. Und zweitens, ach du Heilige, heute ist es ja doch gar nicht vom Tisch. Ja, also es ist ja sehr, sehr einflussreich, was das angeht.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, willst du noch irgendwas hinzufügen oder was dazu? Was war jetzt so dein Learning aus der Nummer?
Also ich finde, ich habe sehr viel gelernt, weil ich tatsächlich, also ich habe mich mit dem Thema noch nicht wirklich auseinandergesetzt gehabt, sondern da halt immer nur so Bauchgefühle gehabt für manche Sachen. Zum Beispiel das mit der Sehstärke und der Fehlsichtigkeit, da habe ich gedacht tatsächlich, dass das wirklich auch zumindest teilweise erblich bedingt ist und es da irgendwie auch Belege für gibt. So. Mhm. Also und ich habe mich selber schon dabei erwischt, dass ich das tatsächlich auch schon mal behauptet hätte. So. Also dementsprechend
hatte ich schon einiges. Ich habe da jetzt eine Quelle von Deutschlandfunk, glaube ich, die sagt im Prinzip, es sind mehrere Faktoren, aber die Gene sind kein Faktor. Das war so das Ding. Es wurde in Korea zum Beispiel sind 90% der Kinder unter 5 Jahren haben eine Sehschwäche. Und man konnte das zurückführen auf das Verhalten der Gesellschaft, wie die aufwachsen.
Ja, ich hatte das genau. Also das habe ich dann auch irgendwann mal, ich glaube, es gibt auch von Arte eine Doku dazu. Ich glaube, da ging es auch um Korea oder so, wo die dann auch gesagt haben, dass die dass mit den Genen quasi allein schon dadurch widerlegt wird, dass man sehen kann, dass innerhalb einer Generation in Korea oder irgendeinem anderen asiatischen Land eben die Rate an Fehlsichtigkeit so stark zugenommen hat, dass es eben gar nicht durch genetische Ursachen irgendwie erklärt werden könnte, sondern schlichtweg darum, dass die Leute Bildschirme benutzen und so weiter.
Aber selbst wenn ein Gen eine Mitwirkung hat, es wird ja nicht alleinerblich sein, das ist ja das Ding. Naja. Wenn ich jetzt an die Anekdote denke, die ich am Anfang gesagt habe, da ging es ja darum, dass es erblich bedingt sei und alle anderen negativen Sachen werden sich auch erblich verbreiten. Weil
genau, also das ist ja auch nochmal was ein Unterschied ist zwischen dem historischen eugenischen Ansatz. Also dass ich jetzt einfach pauschal sage, diese und jene Personen dürfen sich nicht fortpflanzen beispielsweise. Wo ich dann einfach spekuliert habe darauf, weil diese Personen diese und jene Eigenschaften haben, die erstmal gar nicht stimmen müssen oder dass das total blödsinnig definiert ist. Und dazu kommt eben, dass es gar nicht sicher ist, dass wenn diese Leute sich vermehren, dass dann eben Entsprechendes dabei herauskommt. Ja. Im Gegensatz dazu ist ja das Moderne eben so, dass ich bei dem schon entstandenen Leben sozusagen herausfinden kann, ob sich diese Art von Genzusammensetzung tatsächlich durchgesetzt hat. Also das ist sozusagen das, was sich die Leute damals wirklich gewünscht hätten, so in dem Sinne.
Ja, ja.
Gerade deswegen muss man da besonders vorsichtig sein. Genau, auch da ist es halt.
Aber was du eben auch am Anfang richtig gesagt hattest bei dem Thema, es geht um Wahrscheinlichkeiten. Wir reden
ja,
hier
ja
nicht über Fakten.
Genau, man
auch
redet
selbst
es
bei
mir, ja,
der
genau, ja.
Pränataldiagnostik kann man nicht 100% sagen, ob das Kind jetzt eine gewisse Ausprägung einer erblichen Krankheit hat oder nicht. Man sagt dann, okay, das hat eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit für Down-Syndrom. So. Aber ob das dann wirklich passiert, ist nicht gesagt. So, also es gibt keine 100-prozentige Sicherheit, auch bei den modernen Methoden,
ja,
sich sein perfektes Nachkommen, seine perfekte Gesellschaft zu basteln. Wir haben ja auch gehört, die ganze Grundannahme ist an mehreren Stellen falsch, insbesondere, dass die Natur, also diese Nature, einfach das Allerwichtigste sei bei der Entwicklung von Menschen. Das ist halt auch schon widerlegt. Die Umwelt, die Nurture heißt es ja dann im Englischen, ist mindestens genauso wichtig und spielt total mit rein in die Entwicklung eines der Gesellschaft zuträglichen Menschen, was auch immer das sein soll. Das ist ja dann wieder das Nächste.
Ja,
also es hat so viele Schwächen und Lücken, diese Idee, die für mich ist die nur so dünn zusammengehalten mit einem Stück Tesapapier, Klebestreifen, und die ist überhaupt nicht, die ist nicht gut fundiert. Sie ist einfach nicht gut fundiert, auch heute nicht.
Ja, klar. Ja.
An mehreren Stellen schon widerlegt. Allein dieses Degenerationskonzept ist supermenschenverachtend, das ist ja auch schon wieder widerlegt. Ach ja, ich könnte da darüber anfangen,
ja,
das ist
ja
auch super komplex. Also wir haben ja jetzt auch sehr super viel gehört. Wir waren in der Gesellschaftsgeschichte ja jetzt auch schon 100 Jahre zurück und dann wieder 100 Jahre vor. Da passiert eine ganze Menge und man sieht auch die Anknüpfungsthemen, finde ich gut. Das haben wir eigentlich bei vielen Folgen, dass wir da verschiedene Anknüpfungsthemen haben. Das sieht man hier auch. Man hätte an der einen oder anderen Stelle bestimmt abbiegen können, noch mal 3 Stunden über dieses
ja,
Thema reden
Fall.
Oder noch mal 3 Stunden über Sozialdarwinismus quatschen oder. Also da gibt es ja so viele Ansatzpunkte, das ist ja nicht im luftleeren Raum, das hat ja immer diese Verknüpfung zu anderen Themen. Mir war es halt nur mal wichtig, glaube ich, das Thema mal zu benennen und dieses unsägliche Wort irgendwo auch mal zu fassen zu kriegen.
Ja,
weil
auf jeden Fall.
Man hat es gehört, aber ich wusste auch vorher nicht so ganz, was es ist, also dieses Eugenik-Gedönse. Ich hoffe, du weißt jetzt vielleicht ein bisschen eher, was es sein könnte und wo das Problem liegt mit diesem ganzen Konstrukt. Und dass es tatsächlich nicht tot ist, finde ich schade. Das
ja, das
sollte
ist
eigentlich
wirklich
tot sein.
Ja, das sehe ich
Gut.
genauso. In
ja.
dem Sinne.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und fürs
Gerne,
dabei sein,
war sehr
Nico.
Interessant.
Und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank.
Danke. Tschö.
Tschüss.